Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Denkanstoßimpuls auf Life Journeys Ministry. Das Thema, das uns heute beschäftigen wird, ist die Frage, dürfen wir Gott widersprechen oder ihn gar hinterfragen in seinen Absichten? Das ist ein sehr interessantes Thema, das oft unterdrückt und hinten runtergeschoben wird, weil man Angst hat, das zu beantworten. Aber die Frage stellt sich trotzdem, ist uns als Menschen, als Kinder Gottes, das eigenständige Denken über Gott und seine Absichten verboten? Denk mal drüber nach. Haben wir alles still, devot und ehrfürchtig ungefragt durchzuwinken? Überschreiten wir, wenn wir es nicht tun, nicht die Grenzen der Ehrfurcht, der Gottesfurcht, wenn wir Gott, sein Reden oder sein geschriebenes Wort in Frage stellen? Das hört sich fast ein bisschen ketzerisch an, gell? Sehr oft hört man die Frage oder gar, wenn Gott was sagt, wer bin ich, dass ich was dagegen sagen darf oder dass ich das gar hinterfragen darf? Gott ist Gott und ich bin ein armer kleiner Mensch. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wer sind wir wirklich, dass wir ihn in Frage stellen dürfen? Zunächst hört sich das Verneinen dieser Dinge sehr ehrfürchtig und korrekt an. Aber manchmal glaube ich und bin zutiefst überzeugt, Gott erwartet manchmal von uns, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen über Dinge, die er scheinbar anordnet oder sagt. Er ist interessiert an deiner und meiner Meinung. Manchmal, glaube ich, provoziert er uns sogar mit gewissen Ansagen und Aussagen, damit wir zum eigenständigen Nachdenken und zum Mitteilen dessen kommen, was auf unserem Herzen wirklich ist. Sind wir doch mal ganz ehrlich, über viele Dinge denken wir nach, aber wir trauen es uns nicht, sie laut auszusprechen. Aber Gott sieht dein Herz durch und durch, er kennt jedes Wort, das auf deiner Zunge ist, noch nicht ausgesprochen ist, sagt David. Wieso also vor ihm Dinge verstecken? Ich bin zutiefst, eine Antwort auf diese Frage ist darin zu finden, wer sind wir wirklich in unserem tiefsten Innern? Leider wissen so wenig Christen wirklich über ihre echte, tiefe Identität Bescheid. Sind wir devote, unterwürfige Kreaturen, die geschaffen sind in einem kosmischen Zirkus und spielen für Gott? Oder sind wir weit unter ihm und haben nur zu funktionieren? Oder sind wir Söhne und Töchter, Kinder eben dieses allerhöchsten Gottes? Nach seinem Wesen, nach seinem Bild geschaffen, Teilhaber seiner göttlichen Natur, seines Wesens, seines Geistes, die mit ihm auf seinem Thron sitzen, wenn wir die Bibel richtig verstehen, mit ihm einmal regieren werden und jetzt auch schon in gewissem Sinne durch Gebet regieren können. Und verabschieden uns einmal von diesen lächerlichen Thronbildern, die man oft in manchen Bilderbüchern sieht, wo wir mit weißen Nachthemden auf dem Thron sitzen, mit stierem Blick, einem Zepterchen in der Hand und vor uns her regieren. Mit Gott regieren bedeutet kreativ tätig sein, schöpferisch tätig sein. Es ist ein Leben, das wir uns hier nicht mal ansatzweise vorstellen können. Teilhabe an Gottes Reich und Herrlichkeit zu haben, an seinem Wesen zu haben. Stell dir deine eigenen Kinder vor, wie sehr freust du dich, wenn sie sich entwickeln und dir in vielen Bereichen ähnlich werden, aber trotzdem auch ihr eigenes Wesen entwickeln, das dich erfreut und tief berührt. Lesen wir mal ein paar Schriftstellen über das Thema, wer wir wirklich sind. Reflektieren Sie und kommen da vielleicht schon zu etwas anderen Schlüssen, ob wir Gott widersprechen dürfen. Ich fange an mit 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Das ist der Schöpfungsbericht. Hört mal genau zu, was die Bibel dort sagt. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unsern gleich. Du bist ein Bild nach Gottes Bild geschaffen. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Du bist nicht geschaffen nach irgendeinem Modell oder Muster, sondern nach dem Bilde Gottes, in die Ebenbildlichkeit Gottes gestaltet. Wow, das tut doch schon mal eine ganz andere Position dir geben. Lesen wir weiter, 1. Korinther 2, 16. Da sagt Paulus, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, dass er ihn belehre? Belehre, hoppla. Wir aber haben Christi Sinn. Wer ist Christus? Christus ist der Gott in das Fleisch gekommen. Und wir haben den Sinn Christi, wir haben das Wesen, den Sinn, die Gefühle, das Herz Christi. Also können wir mit Gott ins Gespräch kommen, mit ihm reden, über ihn nachdenken. Wir haben Christi-Sinn. Wir haben keinen rebellischen Sinn gegenüber Gott. Wir streben nicht nach der Gottheit, der Absoluten. Aber wir haben den Sinn Christi und wir sind auf Augenhöhe mit ihm und dürfen mit dem Vater ins Gespräch kommen. Lesen wir weiter im 2. Petrus, Kapitel 1, 4. Dort sagt Petrus, auf diese Weise hat er uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben. Dadurch hat er uns nämlich versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Die göttliche Natur ist in dir und wird vollkommen in der Auferstehung in dir sein. Lesen wir noch Apostelgeschichte 17, 26 bis 29. Denn in ihm leben, weben, also wir sind verwoben in ihm und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechtes. Das hat Paulus auf dem Areopag zu den griechischen Philosophen gesagt. Wir leben in ihm, wir sind mit ihm verwoben, wir sind eins mit ihm, wir sind seines Geschlechtes. Nochmal, dürfen wir mit Gott ins Gespräch kommen, ihn auch hinterfragen, wo wir Dinge nicht verstehen. Dann Johannes 14, 20, da sagt uns Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater, ihr in mir und ich in euch bin. Auch hier haben wir wieder dieses Bild, wo Jesus sagt, wir werden ineinander wohnen, vollkommen ineinander verwoben sein, ineinander wohnen. Gleiches Wesen, gleiches Geschlecht. Wir haben das Wesen Gottes in uns. Wir leben in Gott und er in uns. Und auch das zeigt, dass wir eines Sinnes sind, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Last not least, Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ausersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, damit der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist dein älterer Bruder. Jesus ist der Gott in das Fleisch gekommen. Du bist ein Bruder Gottes. Du hast das Wesen Gottes in dir, auch wenn du es noch gar nicht kapierst und verstehst. Wir sind noch wie kleine Kinder und begreifen unsere Berufung noch gar nicht. Aber die Bibel spricht sehr klar darüber. Und das bedeutet, dass wir auch denken und nachdenken und reden können mit dem Vater. Epheser 2, 6, der letzte Vers in dieser Serie. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Jesus sitzt jetzt schon auf dem Thron des Vaters und in ihm sitzen wir auch dort. Wir sind in einer ganz anderen Position, als wir es immer gerne darstellen. Weit entfernt vom Thron Gottes, nichtsnutzige kleine Kreaturen. Wir sind die Söhne und Töchter Gottes. Wir sind mit ihm auf seinem Thron, wir sollen und dürfen und werden mit ihm regieren. Paulus sagt es, wie gesagt, sehr treffend im 1. Korinther. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wir haben Christi Sinn. Wir können Gottes Sinn erkennen. Und darum können wir auch manchmal Dinge hinterfragen, erfragen, diskutieren mit ihm, ringen mit ihm, wo wir Sachen nicht verstehen. Das führt uns jetzt zu dem Thema zurück, zu der Frage, dürfen wir Gott widersprechen? Dürfen wir mit ihm hinterfragen? Die Antwort ist zunächst aufgrund der Textlage für mich ein ganz klares Ja. Wir müssen nun unsere Position als Kinder Gottes verstehen und wahrnehmen und in welcher Weise und in welchem Umfang wir das können und sogar sollen mit Gott diskutieren, mit Gott reden, mit Gott ins Gespräch kommen. Wer Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Von unseren Kindern erwarten wir doch auch, dass sie im Zuge ihres geistlichen Reifens und Erwachsenwerdens wachsen und mit uns ihr Herzen, ihre Meinung teilen, uns auch mal hinterfragen oder wo sie uns nicht verstehen, Fragen stellen und erklärt haben wollen, warum machen wir das so, warum denken wir so. Wäre das nicht so, ich glaube kaum, dass wir glücklich wären über unsere Kinder, wenn sie alles unwidersprochen akzeptieren würden. Manchen Eltern wäre das recht, mir nicht. Der ideale Rahmen ist natürlich der, wenn dieses Widersprechen oder Miteinander diskutieren in einem guten geistigen Wertesystem sich trägt und sich danach ausrichtet. Aber das passiert, wenn wir in Gesinnung und im Geist Christi leben. Wir werden uns nicht überheben über Gott, nicht arrogant und hochmütig oder zynisch gegen ihn vorgehen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir das scheinbare Handeln Gottes durch den in uns wohnenden Geist hinterfragen dürfen und sollen, und auch unsere Meinung preis- und kundgeben dürfen. Vielleicht denkt ihr, was ist das jetzt so komisches Zeug, was der Uwe da erzählt? Schauen wir uns mal zwei biblische Begebenheiten an, die das wunderbar klar machen. Es geht in der ersten Geschichte, in den ersten beiden Texten, um das Volk Israel, das Gott durch Mose aus Ägypten geführt hat. Auf dem Weg ins gelobte Land rebelliert Israel immer wieder gegen die Gebote und Satzungen Gottes. Immer wieder ist es Gott in vielen Dingen ungehorsam und halsstarrig. So dass Gott, und ich mache jetzt Klammer auf, scheinbar Klammer zu, der Kragen platzt. Lesen wir mal eine interessante Story im 2. Mose 32, 9 und 14 und denken mal darüber nach. Ich lese. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie vertilge. Und so will ich dich zum großen Volk machen. Wow, was für ein Angebot. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinen Gott, und er sprach, und ich setze hier mal in Klammern ein, widersprach. Dürfen wir Gott widersprechen? Ach Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Ups. Warum sollen die Ägypter sagen und sprechen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie töte im Gebirge und vertilge vom Erdboden? Kehre dich doch von deinem Grimm und deinem Zorn. Und lass dich gereuen des Übels über dein Volk. Gedenke an deinen Diener Abraham, Isaak und Israel, den du doch bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will euren Samen mehren, wie die Sterne am Himmel. Und alles Land, das ich euch verheißen habe, will ich eurem Samen geben. Und sie sollen es besitzen ewiglich. Nicht für eine gewisse Zeit oder vielleicht, sondern ewiglich. Das ist schon versprochen von Anfang an. Also gereute den Herrn des Übels, das er drohte, seinem Volk zu tun. Lesen wir noch gleich eine zweite, fast parallele Geschichte und machen uns dann Gedanken über diese beiden Storys. Im 4. Mose 14, 11, Vers 11 bis 20 wiederholt sich die Geschichte scheinbar nochmal, ein paar Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre später. Und der Herr sprach abermals zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben durch die vielen Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich werde sie mit Pestilenz schlagen und vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigen Volk machen. Wieder diese Verheißung, ich mache dich größer und mächtiger. So ein schwacher Mose hätte jetzt vielleicht gesagt, oh wow, das ist eine coole Idee, mein Geschlecht, mein Samen, der wird größer werden, wow, wow, das ist doch ein tolles Angebot. Nein, aber Mose sprach wiederum zum Herrn. Herr, das werden die Ägypter hören, denn du hast dieses Volk mit deiner Kraft mitten aus ihnen geführt. Und man wird sagen zu den Einwohnern dieses Landes, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen geschworen hat. Darum hat er sie geschlachtet in der Wüste. So lass nun die Kraft des Herrn groß werden, wie du, Herr, gesagt hast und gesprochen. Der Herr ist doch geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetaten, Übertretung und lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter über Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. So sei nun gnädig der Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du vergeben hast diesem Volk von Ägypten bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe es vergeben, wie du gesagt hast. Okay, wir atmen mal tief durch und denken nach. Was geschieht hier? Was geschah hier? Zweimal. Oberflächlich gesehen wird hier ein cholerisch veranlagter, schnell aufbrausender, schnell wütender Gott von einem älteren Herrn besänftigt. Der alte Mann erklärt ihm eigentlich, wie der Gottjob richtig zu machen ist und was zum Gottjob alles gehört und dass Vergebung und Barmherzigkeit und die Einhaltung von prophetischen Versprechen eigentlich zum Gottjob dazugehören. Und der aufbrausende Gott sieht es ein, er lässt sich von dem alten Mann belehren und lenkt auf Rat des alten Mannes ein. Das ist, habe ich manchmal das Gefühl, wie manche Christen oberflächlich diese Geschichte wahrnehmen. Gott lässt sich von Mose belehren. Aber für mich stellt sich hier die große Frage, ob Gott nicht das Ganze inszeniert hat. Ob er Mose nicht herausgefordert hat. Gott wusste doch, wen er sich mit Israel ans Knie gelacht hat. Er wusste doch, dass Israel versagen würde. Er wusste es schon von Anfang an. Und er wusste, dass er dafür sorgen muss, dass sie ins Land kommen werden und dass sie es für immer bekommen werden. Gott war nicht überrascht durch das, was geschah. Also warum sollte er dann entsetzt und ärgerlich Israel vernichten? Da steckt doch was ganz anderes dahinter. Ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist allwissend und er wusste, dass Israel versagt. Er ist kein launischer Despot, der mal schnell ein Volk auslöscht. Er ist von seinem Grundwesen her barmherzig. Und all dies und mehr zeigt es, dass es ein Test für Mose war, weil Gott sehen wollte, wie weit ist mein Diener Mose? Wie weit ist er? Hat er den Mut, mir scheinbar zu widersprechen? Hat er den Mut, nachzudenken über mich und mein Wesen und die Dinge mal klarzustellen, wie sie wirklich sind? Mose bestand den Test mit Bravour, indem er nach dem in ihm wohnenden Wesen Gottes handelte und Israel rettet. Er tritt nicht devot zur Seite und sagt, Gott, wer bin ich, wenn du das vorhast? Du hast ja gerecht, du bist der Allwissende, Allmächtige. Was kann ich denn schon sagen? Und wenn du mich zum größten Volk machst, umso besser. Nein, er hinterfragt Gottes Handeln. Er ist ein Mensch, aber er hat auch das geistliche Wesen Gottes in sich. Er weiß, was er tut. Er spricht Gott an, weil er das Wesen Gottes in sich hat. Mose handelt also wie ein echtes Gotteskind in dem göttlichen Maßstab der Barmherzigkeit. Er hat den Mut, gegen seine inneren Gefühle aufzustehen und das Gewissen, Gott zu widersprechen, weil er das, was Gott sagte, als nicht korrekt empfindet. Und es war auch nicht korrekt, es war gegen die Ansagen Gottes. Aber Gott hat es absichtlich gemacht. Und das ist das, was Gott zutiefst von uns erwartet. Nicht devot wegducken, wenn wir was nicht verstehen oder scheinbar Gott was sagt, was uns innerlich quer liegt, sondern mit ihm reden, mit ihm diskutieren, mit ihm ringen, mit ihm raufen. Unser Vater will, dass wir mutig und trotzdem ehrerbietig mit ihm reden, ins Gespräch kommen und verhandeln über Dinge, die nicht klar sind. Wir dürfen ihn in gebotener Ehrfurcht und Demut widersprechen und mit ihm verhandeln, wo wir scheinbar anderer Meinung sind. Wir dürfen Mut haben, unser Herz vor ihm auszuschütten und was wir fühlen, ihm anzutragen. Und nicht willenlos, devot wegducken und sich fromm rausreden. Man darf Gott nicht widersprechen. Man darf mit ihm nicht ringen. Man darf nicht anderer Meinung als Gott sein. Das ist Nonsens. Die Bibel belehrt uns ganz klar eines anderen. Mose wurde von seinem innersten Gewissen her, das ihm von Gott geschenkt war, ermutigt zu intervenieren. Und das Entscheidungs- und Handlungsgrundmuster dahinter war, Barmherzigkeit siegt über das Gericht. Gottes Vorzu- und Nachname ist Barmherzigkeit, Güte, Gnade, Langmut, skandalöse Barmherzigkeit, skandalöse Gnade. Und das wollen viele Fromme nicht wahrhaben. Schauen wir mal ein weiteres Muster aus der Bibel, diese Handlungsweise mit Gott verhandeln dürfen, an. Und hier geht es um Abraham. Abraham wird von Gott besucht und zwei Engeln und Gott teilt ihm mit, dass er Sodom vernichten möchte. Er hat schlimme Gerüchte über Sodom gehört und wir kennen die Geschichte, Abraham verhandelt mit ihm, dass Gott das Gericht über das Gericht, was er vollziehen möchte. Und wir lesen mal auch hier die Verse. 1. Mose 18, 20 bis 33. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß. Ihre Sünden sind sehr schwer. Darum werde ich herabfahren und sehen, ob es wirklich nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, gewesen ist. Und die Männer, die Engel, die beiden, wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Ich mache mal hier eine kurze Pause. Abraham stellt sich vor dem Herrn. Während die Engel gehen, ist sofort schon die drei wohl los. Abraham stellt sich vor Gott, sagt, stopp mal. Und Abraham trat näher, er tritt näher an Gott an, ein Zeichen von Mut und Intimität. Und er sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Wow, was für ein Ton. Vielleicht möchten 50 Gerechte in der Stadt sein. Willst du die wegraffen? Und den Ort nicht verschonen um 50 Gerechter willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose? Das sei ferne von dir. Der Welt aller Richter ist, sollst du nicht gerecht richten? Jetzt guck mal hier, wie Abraham, auch wie Mose, den lieben Gott belehrt. Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte in Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Wir sehen auch hier, Abraham ist demütig, ehrfürchtig, aber entschlossen. Vielleicht mögen fünf, weniger als 50 Gerechte darin sein. Willst du dann die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach, wenn 45 drin sind, werde ich die Stadt nicht verderben. Wechseln wir die Folie, Vers 29. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden. Man möchte vielleicht 40 daran finden. Er sprach, ich werde der Stadt nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach, möge es mein Herr nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Goldig. Man möchte vielleicht 30 darin finden. Gott aber sprach, finde ich 30, will ich der Stadt nichts tun. Abraham sprach, ach sieh, ich habe mich unterwunden, mit meinem Herrn zu reden. Man möchte vielleicht 20 darin finden. Er antwortet, ich werde sie auch nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach Herr, zürne nicht, wenn ich noch dies eine Mal rede. Vielleicht sind 10 darin. Und Gott sagt, ich werde auch um der 10 willen die Stadt nicht verderben. Und der Herr ging hin, gen Sodom, aber Abraham kehrte heim an seinen Ort zurück. Wenn wir diesen Text mal gründlich betrachten, dann sehen wir, 7-mal verhandelt Abraham gegen die klare Gerichtsansage Gottes an Sodom um Verschonung. Wie so ein Wüstenscheich, der handelt. Er scheut sich nicht, gegen den vermeintlichen Willen Gottes 7-mal aufzustehen, anstatt wegzuducken oder gar schadenfroh zu sagen, ja, die haben's verdient, wurde mal Zeit, dass endlich dieses elende Loch ausgeräuchert wie dieser Sündenpfuhl. Die haben es wirklich verdient, was so viele Fromme heute über diese Welt sagen. Auch Abraham treibt eine tiefe Barmherzigkeit an, anders kann man es nicht sagen, die ihren Ursprung nicht in ihm hat, sondern im Wesen Gottes, im Geist Gottes, der in Abraham wohnte und dessen Kind er war. Und Abraham vertraut dieser inneren Stimme mehr als dem, was er scheinbar von Gott hört. Abraham blieb stehen vor dem Herrn, er stellt sich vor Gott hin. Bemerkenswert ist trotzdem seine Höflichkeit und Ehrerbietung, mit der er seine Einsprüche vorträgt, was zeigt, dass er sich nicht über den Vater erhebt und erhöht oder zynisch und arrogant handelt. Und das ist der Weg, den wir gehen sollen. Wenn wir mit Gott um etwas rechten, tun wir das in Ehrerbietung, aber in aller Entschlossenheit. Ja, wie geht die Story weiter? Scheinbar nützt Abrahams Eingreifen das tiefe Erbarmen für Sodom nichts, denn Sodom wird vernichtet. Jetzt kommt das große Aber. Aber wenige wissen, dass Sodom und Gomorra komplett wiederhergestellt und begnadigt und Israel zum Geschenk gemacht wird. Warum? Weil Israel schlimmer gesündigt hat in seiner Geschichte als Sodom und Gott Israel trotzdem nicht vernichtet und richtet, sondern begnadigen will. Und so muss er auch Sodom wiederherstellen. Und ich rede hier nicht von Gebäuden oder Landschaften, sondern von Menschen. Und wo steht das? Uwe, wo steht das in der Bibel? Lies mal Hesekiel 16, die Verse 51 bis 63, gerne mehrfach für dich in der Stille durch. Ich lese sie vor. Dort sagt Gott zu Hesekiel, Samaria hat nicht halb so viele Abscheulichkeiten begangen wie du, Israel. Du hast viel mehr gesündigt als sie. Du hast es so schlimm getrieben, dass deine Schwestern Sodom und Samaria neben dir geradezu gerecht erscheinen. Wow, Israel hat schlimmer gesündigt als Samaria und Sodom. Und sie erscheinen fast gerecht dagegen. So trage auch nun deine Schande, weil du deine Schwestern entlastet hast, Sodom und Samaria, durch noch abscheulicher Sünden. Nur deshalb erscheinen sie gerechter als du. Darum schäme dich und trage deine Schande, weil du so an deine Schwestern dir gerecht erscheinen lässt. Und jetzt kommt's. Einst werde ich Gott ihr Schicksal wenden, das Schicksal Sodoms und Samarias und ihrer Töchter. Und auch deine, Israels Gefangenschaft, werde ich wenden, damit du deine Schande trägst und dich schämst für das, was du tatest. Und weil du sie, Sodom und Samaria, damit entlastet hast. Deine Schwester Sodom und Samaria und auch du, ihr werdet samt euren Tochterstädten wieder sein wie früher. Nochmal. Deine Schwestern Sodom, Samaria und auch du, ihr werdet samt euren Tochterstädten wieder sein wie früher. Wow. In deinem Hochmut, nächste Folie, ab Vers 56, hast du über Sodom die Nase gerümpft. So wie wir oft über die Sünder die Nase rümpfen. Aber ich will meinen Bund mit dir an diesen Bund denken, der seit deiner Jugendzeit gilt. Gott hat einen Bund mit Israel. Dieser Bund gilt seit der Jugendzeit. Und Gott setzt sich über diesen Bund nicht hinweg, egal wie schlimm Israel gesündigt hat. Das ist skandalöse Gnade. Dann wirst du dich an dein Verhalten erinnern und dich schämen, wenn ich deine jüngeren Schwestern Sodom und Samaria zu dir gebe. die Eltern und die Jünger, und ich werde sie dir als Tochter geben. Israel wird sich schämen für das, was es getan hat. Und es wird, weil es schlimmer gesündigt hat und begnadigt wird, erleben, wie Gott auch Sodom und Samaria begnadigt. Lass dir das mal reingehen. Doch das geht nicht von deinem Bund aus. Das sagt Gott ganz klar, das geht nicht von deinem Wohlverhalten, von deiner Religiosität, von deiner tollen Disziplin aus. Ich werde meinen Bund mit dir schließen, dann wirst du erkennen, dass ich es Jahwe bin. Dann sollst du dich erinnern und sollst dich schämen und nie mehr wagen, deinen Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast. Wisst ihr, unsere Strafe einmal wird die Scham sein. Die Scham, die wir empfinden über die Vergebung, wenn wir erfahren, was wir alles Schlimmes getan haben und trotzdem vergeben bekommen. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Wow, was für ein Vers. Ich sage euch, lest ihn wieder und wieder durch. Hier sehen wir die prophetische Erfüllung des Sehnens und Ringens von Abraham um Barmherzigkeit. Abraham hat doch gewonnen am Schluss über die lange Lauflinie. Sodom wird komplett wiederhergestellt und leben. Warum? Weil Israel schlimmer gesündigt hat in seiner Volksgeschichte als Sodom, aber Gott Israel vergeben hat und vergeben wird und allen vergeben wird. So muss auch Sodom in sein Erbarmen eingeschlossen werden. Und das steht zum Beispiel interessanterweise in völligem Gegensatz zum Judasbrief, der diese göttliche Barmherzigkeit offensichtlich nicht kannte. Und das zeigt auch, dass die Bibel nicht widerspruchsfrei ist und der Buchstabe allein in der Schrift tötet, wenn er nur gelesen wird und nicht verstanden wird im Geist. Lesen wir mal Judas 1,7. Mit Sodom und Gomorra und ihren Nachbarstädten war es ähnlich. Ihre Bewohner lebten in maßloser sexueller Unmoral und trieben wieder natürliche Dinge. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe ewigen Feuers erleiden. Hoppla, ich glaube, Judas, der gute Judas, hat nicht mal die Bibel richtig gekannt. Denn dann hätte er Hesekiel 16, 51 bis 63 gelesen. Einst werde ich ihr Schicksal wenden, das Schicksal Sodoms und Samarias und ihrer Töchter. Und auch deine Israels Gefangenschaft werde ich wenden, damit du deine Schande trägst und schämst dich für all das, was du getan hast. Und damit du Sodom entlastest, deine Schwester Sodom und Samaria und auch du, ihr werdet samt euren Tochterstädten wie früher sein. Ja, und deswegen müssen wir manchmal auch scheinbar Dinge, wir lesen aus der Bibel, da steht's. Aber die Bibel sagt uns, denkt nach. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Ich möchte uns mit diesem Impuls ermutigen, auf unser Herz zu hören, den Mut zu haben, Gott, unserem Vater, auch mal kontrovers zu begegnen und zu ringen, auch wenn Dinge manchmal scheinbar anders aussehen, sich anders lesen in der Schrift oder von ihm angeblich anders gesagt werden, auch durch prophetische Menschen oder zum Beispiel bestimmte Schriftstellen und ihr tiefes Verständnis. Manche Schriftstellen lesen wir nur mit unserem oberflächlichen, oft auf Vergeltung und bestraften, fixierten, frommen Geist. Wir sind fixiert auf Bestrafung und Vergeltung. Und wir können Gnade manchmal gar nicht sehen, begreifen. Sieh mal das brillante Beispiel noch zum Schluss, die Begebenheit von Jesus und der Ehebrecherin. Ist so ein ähnliches Muster. Da brachten die Schriftgelehrten, Johannes 8, 3, 9, Schriftgelehrten Pharisäer, eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Ich frage mich immer, wo ist der Mann? Sie stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Nochmal, wenn sie auf der Tat ergriffen wurde, wo ist der Mann? Und jetzt kommt's. Im Gesetz, in der Bibel, hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Das ist so schön, wenn man Bibelvers hat, um Rache zu nehmen, um Vergeltung zu üben, um Gericht zu üben. Das steht geschrieben, das steht geschrieben. Als sie nun dabei verharrten, ihn zu fragen, richtete sich Jesus auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Als sie das hörten, ging es ihnen durch und durch und von ihrem Gewissen gestraft, ging einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst. Die Schriftgelehrten und Berufsformen bezogen sich bei der Ehebrecherin auf biblischen Text, also auf den Willen Gottes. So steht's geschrieben. Mal ehrlich, wie oft machen wir das heute? So steht's geschrieben. Und es reicht uns, was geschrieben steht, und wir denken nicht drüber nach. Oberflächlich gesehen und verstanden hätte Jesus sagen müssen, sorry Mädchen, Pech gehabt, in der Bibel steht es so. Der Buchstabe tötet, sagt Paulus. Der Geist macht den Buchstaben lebendig. Jesus interpretiert nun das Gesetz aus dem innewohnenden Heiligen Geist, den wir auch haben, und deutet das Gesetz in prophetischer Tiefe und Weite dahingehend, dass wir alle das Gesetz gebrochen haben und Bestrafung verdienen. Römer 3, 23 sagt es Paulus ganz klar, alle haben gesündigt, alle verdienen es bestraft zu werden, alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir alle. Niemand hat ein Recht, den anderen zu richten. Und Gott hat das Recht zu begnadigen. Er tut dies, indem er die scheinbar sinnlosen Pharisäer und Schriftgelehrten auffordert, den ersten Stein zu werfen. Und sie kommen unter eine himmlische Überführung und sehen ihr eigenes Leben, ihren Schmutz, ihren eigenen Dreck und dass sie eigentlich dort stehen müssten, wo die Steine fliegen. Und unter dieser massiven Überführung und Selbstkontrolle kommen die Ankläger zum Verstummen und werfen ihre Steine weg. Auch hier, wie bei Mose und Abraham, sehen wir einen Blick hinter den vordergründigen Willen Gottes. Der vordergründige Wille wäre steinigen, aber der hintergründige Wille ist, alle haben es verdient. Und wie Gott zu Israel sagt, ich kann dich nicht preisgeben, ich kann dich nicht richten, so sagt Gott auch zu den Menschen, ich kann euch nicht richten. Ich werde euch vergeben, weil ich Israel auch vergebe. In die Tiefe der Barmherzigkeit dringt Gott ein, die dem gesetzlichen Geist, den wir alle haben, so schwer fällt, weil er sich oft selbst seine Verlorenheit und Gnadenbedürftigkeit nicht eingestehen will. Wir tun es so schwer zu begreifen, dass wir selber der Gnade immer wieder bedürfen. Und darum gilt das folgende Wort auch uns, 1. Samuel 16,7. Der Mensch sieht, was vor seinen natürlichen Augen ist. Der Herr sieht das Herz der Dinge an. Wir sehen oft nur oberflächlich, da ist Sünde, das bedeutet Gericht, da ist eine Verfehlung, das bedeutet Strafe, da hat jemand was nicht richtig gemacht, hier müssen wir einschreiten. Gott sieht aber dahinter, in das Herz, in die Tiefe und er kommt zu ganz anderen Schlüssen. Wir müssen lernen, über die Oberflächlichkeiten an Taten und Verfehlungen in die Tiefe des Geistes und der Barmherzigkeit zu blicken. Denn dass die Gnade unseres Vaters mit allen Kindern größer und unfassbar ist, als sich unser religiöser Geist es vorzustellen vermag. Und aus dieser unergründlichen Perspektive dürfen wir mit Gott ringen und hinterfragen, wie Abraham, Mose, Paulus und zahllose Männer, Frauen Gottes zu allen Zeiten bis heute. Wir müssen lernen, Gott zu hinterfragen. Wir müssen lernen, Gott zu hinterfragen. Ich fange nochmal an mit 1. Samuel 16,7. 1. Samuel 16,7. Der Mensch sieht, was vor seinem natürlichen Auge ist. Der Herr sieht das Herz der Dinge an. Wir müssen lernen, über das Oberflächliche an Taten und Verfehlungen hinwegzugucken, in die Tiefe, die uns der Geist Gottes zeigt. Wir müssen Barmherzigkeit lernen, wie Gott sie hat. Denn das ist die Gnade unseres Vaters mit allen Kindern, die größer ist, unfassbar ist, als sich unser religiöser Verstand es vorzustellen vermag. Und aus dieser unergründlichen Perspektive dürfen wir in allen Phasen mit Gott ringen und hinterfragen, wenn wir manchmal Dinge nicht verstehen, wie es Abraham tat, wie es Mose tat, wie es Paulus tat und zahllose Männer und Frauen Gottes mit Gott gerungen haben, zu allen Zeiten bis heute. Sei mutig, hinterfrag Sachen, die dir quer liegen, hinterfrag Sachen, die du nicht verstehst. Denn es gilt dieser Satz, Römer 11, 32 bis 33. Hör gut hin, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Gott hat uns in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller, nicht einiger weniger, aller erbarme. Und jetzt kommt es, oh welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Wir haben so ein nettes Schwarz-Weiß-Gericht, schuldig, Strafe. Aber Paulus sagt hier ganz klar, seine Gerichte sind unergründlich, unausforschlich seine Wege. Wir werden staunen, wie Gott diese Welt richtet, staunen, was Gott tun wird. Und es wird wahr werden, was Jesus gesagt hat, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich sie alle zu mir ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachdenken und Verdauen auch dieser nicht sehr einfachen Kost. Aber das ist so mein Auftrag, zu rühren, zu rütteln, zu schütteln und euch ein bisschen in heilige Unruhe zu versetzen. Ich segne euch mit diesem Vortrag, mit diesem Impuls, bis wir uns wiedersehen. Tschüss!